SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Nach dem tödlichen Vorfall bei der Ankunft von Hilfslieferungen im Gazastreifen fordert UN-Generalsekretär Guterres eine unabhängige Untersuchung. Er sei schockiert über die jüngste Episode im Krieg. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium wirft israelischen Soldaten vor, sie hätten mehr als 100 Menschen erschossen, die sich um einen Lastwagen mit Hilfsgütern gedrängt hätten. Auch Frankreichs Präsident Macron und die USA fordern von Israel Aufklärung. Aus Washington, Ralf Borchert.
Wir werden auf Antworten drängen, sagte ein Sprecher des State Department in Washington. Erneut seien zu viele Palästinenser gestorben. In einer schriftlichen Erklärung aus dem Weißen Haus heißt es, Präsident Biden habe mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und dem Emir von Katar al-Thani telefoniert. Der tragische und alarmierende Vorfall im Gazastreifen unterstreiche, wie dringend es sei, die Verhandlungen über eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln abzuschließen und die humanitäre Hilfe für Gaza auszuweiten. Biden hatte vor dem Abflug zu einem Wahlkampftermin eingestanden, eine Feuerpause werde wahrscheinlich doch nicht, wie von ihm erhofft, bis kommenden Montag zustande kommen. Der linke Flügel seiner eigenen demokratischen Partei und vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler fordern, dass sich Biden mehr für die Palästinenser engagiert und die israelische Regierung stärker unter Druck setzt.
Die USA können ihre staatlichen Angestellten vorerst weiterbezahlen, denn der US-Kongress hat die drohende Haushaltssperre abgewendet, zumindest vorerst. Repräsentantenhaus und Senat haben für einen Übergangshaushalt gestimmt. In der Nacht zum Samstag wäre die Finanzierung für eine Reihe von Ministerien und Bundesbehörden ausgelaufen, die Finanzierung anderer Regierungsteile dann am 8. März. Allerdings verschieben sich die Fristen nur um einige Tage, auf den 8. und den 22. März. Der Kongress kann sich seit September nicht auf eine Finanzierung für das ganze Haushaltsjahr einigen. Dass Asylsuchende künftig statt Bargeld eine Bezahlkarte mit einem bestimmten Guthaben bekommen sollen, das ist schon länger geplant. Nun haben sich die Parteien der Ampelkoalition offenbar auf bundesweit geltende Bedingungen geeinigt, nach wochenlangen Diskussionen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Bisher ist gesetzlich geregelt, dass Asylsuchende, die nicht in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind, vorrangig Unterstützung in Form von Bargeld erhalten sollen. Künftig sollen Sachleistungen oder Bezahlkarten gleichrangige Optionen sein. So steht es in einem Gesetzentwurf, auf den sich die Ampelparteien geeinigt haben und der nun unter den zuständigen Ministerien abgestimmt werden soll. Im Gespräch sind auch Ausnahmen, etwa für Asylbewerber, die einen Job haben und deswegen ein Konto besitzen.
Mehrere Wochen lang haben die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt und wie vereinbart haben sie nichts öffentlich über Fortschritte und Rückschläge gesagt. Aber jetzt sind die Gespräche gescheitert und neue Streiks sind möglich. Der Fahrgastverband ProBahn fordert eine Schlichtung in dem festgefahrenen Tarifkonflikt. Aus Berlin berichtet Mario Kubina.
Die Belastungsgrenze ist erreicht, so formuliert es Detlef Neuss, der Vorsitzende des Fahrgastverbands ProBahn. Er spricht sich für eine Schlichtung aus, um den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn zu beenden. Bei den jüngsten Gesprächen gab es zwar schon zwei Vermittler, den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière und den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Doch die beiden CDU-Politiker haben offiziell nur eine moderierende Rolle gehabt. Gestern Abend wurde bekannt, dass auch diese Verhandlungen gescheitert sind. Knackpunkt ist nach wie vor die Arbeitszeit. Die Lokführergewerkschaft GDL fordert eine Reduzierung auf 35 Stunden für Schichtarbeiter, ohne dass diese auf Gehalt verzichten sollen. Der Staatskonzern ist nach eigenen Angaben zu Zugeständnissen bereit, eine Einigung lässt aber nach wie vor auf sich warten.
Bei Razzien gegen die größte deutschsprachige kriminelle Online-Handelsplattform haben Ermittler knapp 100 Gebäude durchsucht, in fast allen Bundesländern, so ein Polizeisprecher. Es habe auch Festnahmen gegeben. Auf der Plattform Crime Market seien kriminelle Dienstleistungen und auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten oder Drogen angeboten worden. Details wollen die Ermittler heute bekannt geben. 3 Jahre und 9 Monate Haft. Das ist das Urteil im ersten Prozess wegen der Ausschreitung im September am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart. Das hat das Amtsgericht am Abend verkündet. Angeklagt war ein 29-jähriger Eritreer. Fabian Zier.
Das Gericht, das aus Sorge vor Tumulten im Hochsicherheitssaal in Stuttgart-Stammheim tagte, sah die Schuld des Mannes aus Eritrea als erwiesen an. Er habe als erster den Betonfuß einer Baustellenabsperrung auf Polizeibeamte geworfen. Die hatten vor einem Saal gestanden, um eine Veranstaltung regimetreue Eritreer zu schützen. Anders als die Verteidigung zeigte das Gericht sich überzeugt von den Fotos und Videoaufnahmen, die die Tat des Angeklagten und weitere Steinwürfe zeigten. Die Richterin will mit der Strafe auch klarmachen, dass Konflikte ausländischer Gruppen nicht auf dem Rücken der Polizei ausgetragen werden dürfen.
Bei einem Feuer in einem großen Einkaufszentrum in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch, sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Viele wurden verletzt. Das Feuer ist nach Angaben von Einsatzkräften in einem Restaurant im Erdgeschoss ausgebrochen. Viele Menschen seien dann von den Flammen eingeschlossen worden. Warum es gebrannt hat, ist noch unklar.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken im östlichen Baden-Württemberg auf nass, 6 bis 12 Grad. Das Wochenende wird frühlingshaft sonnig und bis zu 16 Grad mild.
SWR aktuell. Hintergrund.
Geld vom Bund fordern gerade viele. Wer dieses Jahr 18 wird, bekommt auch welches. Der Kulturpass geht ab heute nämlich in die zweite Runde. Wieder können 18-Jährige Geld beantragen für Kino, Bücher, Konzerte und andere Kulturangebote. Allerdings gibt es nicht mehr ganz so viel wie im letzten Jahr. Warum Kulturstaatsministerin Claudia Roth trotzdem positiv gestimmt ist und was junge Menschen selbst vom Kulturpass halten, berichtet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das Jahr, in dem man 18 wird, ist für die meisten wohl ein ganz besonderes. Endlich den Führerschein machen, wählen dürfen und die Unterschrift der Eltern ist dann auch nicht mehr nötig. Wer in diesem Jahr 18 wird, bekommt obendrein noch Geld für Kultur. 100 Euro für Bücher, Konzerte, Instrumente, Kino, Theater. Das Projekt Kulturpass, im Juni vergangenen Jahres erstmals gestartet, geht heute in die zweite Runde. Und kommt bei vielen jungen Menschen gut an.
Besonders für Konzerte oder Bücher nutzt ihn beispielsweise mein Bruder sehr gerne,
sagt etwa Berat Gürbüz, Vorsitzender des Landesschülerbeirats in Baden-Württemberg.
Wirklich besonders wertvoll ist auch, dass die finanzielle Hilfe vor allem für diejenigen erreichbar ist, die sonst das sich gar nicht leisten hätten können.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist zufrieden mit der ersten Runde des Projekts, auch mit Blick auf die Zahlen.
Wenn ich mir alleine anschaue, dass über 700.000 Bücher reserviert worden sind mit dem Kulturpass und nicht über Online-Angebote, sondern die 18-Jährigen sind in Buchläden gegangen und mir erzählen gerade auch Buchhändler und Buchhändlerinnen in ländlichen Regionen, dass sie richtig merken, dass Menschen in ihren Buchladen kommen, die noch nie da waren.
Wie im vergangenen Jahr können auch jetzt die Jugendlichen die Kulturpass-App runterladen und sich registrieren. Voraussetzung: Sie müssen 2006 geboren worden sein. Freigeschaltet wird das Budget dann nach dem 18. Geburtstag. Im Unterschied zum vergangenen Jahr gibt es diesmal aber statt 200 nur noch 100 Euro.
Das ist der Wehmutstropfen,
sagt die Grünen-Politikerin Roth. Den Jugendlichen fallen noch mehr Dinge ein, die ausbaufähig sind.
Es gibt allerdings noch mehr Raum, vor allem für Vielfalt bei den verschiedenen Angeboten, die man sich aussuchen kann,
sagt Berat Gürbüz. Ähnlich sieht es Sarah Dovidat von der Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz.
Man kann auch hinterfragen, dass die Angebote teilweise etwas willkürlich wirken und man vielleicht dort die Jugendlichen besser einbringen kann.
Claudia Roth will noch am Konzept feilen.
Wir sind ein Work in Progress.
So sind in diesem Jahr beispielsweise Workshops dazugekommen. Das Ganze soll außerdem irgendwann ein europäisches Projekt werden.
Wir sind sehr intensiv daran, auch eine Kooperation hinzubekommen mit Frankreich zum Beispiel.
Ziel in diesem Jahr ist jetzt erstmal die 40%-Marke zu knacken. So viele 18-Jährige haben im vergangenen Jahr den Kulturpass genutzt. Dieses Jahr will Roth auch die anderen 60% erreichen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wieder keine Bahn zum Job und kein Bus zur Schule. Die bundesweiten Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsbetrieben gehen weiter. In Rheinland-Pfalz wird bei der DB Regio gestreikt und außerdem in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben. In Mainz zum Beispiel, in Raum Bad Kreuznach, in Bingen oder in Kaiserslautern und Pirmasens. In Mainz, Koblenz und Landau sind auch gemeinsame Kundgebungen mit Fridays for Future geplant. Was in Baden-Württemberg ansteht, erklärt Sabine Geipel aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.
Auch an Tag 2 des Warnstreiks werden wieder die kommunalen Verkehrsbetriebe in der Landeshauptstadt Stuttgart betroffen sein. Außerdem die in Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und in Konstanz. Vor allem Berufstätige, die pendeln, sowie Schüler und Schülerinnen müssen sich in diesen Regionen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Unter dem Motto »Wir fahren zusammen« hat die Gewerkschaft Verdi und die Klimabewegung Fridays for Future in mehreren Städten in Baden-Württemberg heute zu gemeinsamen Kundgebungen aufgerufen, unter anderem in Freiburg und in Stuttgart. Die Warnstreiks im ÖPNV sollen heute Abend mit Schichtende zu Ende sein.
Ein Mann stößt auf der Straße ein 10-jähriges Mädchen in sein Auto, fährt davon und dann missbraucht er das Kind. Das ist im September in der Kleinstadt Edenkoben in der Südpfalz geschehen. Heute beginnt in Landau der Prozess. Angeklagt ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der erst 8 Wochen vorher aus dem Gefängnis entlassen worden war. Ulrike Brandt.
Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Mann gestoppt und festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, soll der Mann wieder jahrelang ins Gefängnis und anschließend in die Sicherungsverwahrung. Der Mann aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße habe einen Hang zu erheblichen Straftaten und sei für die Allgemeinheit gefährlich. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Vergewaltigung, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung. Als die mutmaßliche Tat passiert ist, hätte er eigentlich eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Die aber hatte er nicht angelegt.
Und das ist bisher sogar legal, denn es gibt in Rheinland-Pfalz keine Möglichkeit, jemandem gegen seinen Willen das Überwachungsgerät ans Bein zu schnallen. Das wird aber bald anders. Als Konsequenz aus dem Missbrauch der Schülerin in Edenkoben ändert die Landesregierung das Polizeigesetz. In Zukunft soll es in Rheinland-Pfalz möglich sein, besonders gefährlichen Menschen vorsorglich eine Fußfessel anzulegen, ob sie das wollen oder nicht. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Im Prozess um den Tod eines 47-Jährigen nach einem Polizeieinsatz auf dem Mannheimer Marktplatz wird heute das Urteil gesprochen. Angeklagt sind 2 Polizisten. Sie sollten den Mann in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Christian Schaff.
Im Prozess ist nach gegensätzlichen Gutachteraussagen nicht eindeutig geklärt worden, woran der 47-Jährige nach dem Einsatz auf dem Mannheimer Marktplatz am 2. Mai 2022 gestorben ist. Die Gutachterin der Anklage hatte von Ersticken als Folge der Polizeigewalt gesprochen, von der Verteidigung aufgebotene Gutachter dagegen von Tod durch Herzschwäche. Deshalb war die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge abgerückt. Stattdessen fordert sie für den 27-jährigen Polizisten, der den Psychiatriepatienten überwältigt hatte, eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung im Amt. Die 4 Faustschläge des Polizisten seien nicht gerechtfertigt gewesen. Für seinen Kollegen beantragte auch der Staatsanwalt Freispruch.
In Moskau soll heute der russische Regierungsgegner Alexei Nawalny beerdigt werden nach einem Trauergottesdienst. Ob und wann beides tatsächlich stattfinden kann, war am Abend noch unklar. Björn Blaschke berichtet.
Bisher haben die Angehörigen von Alexei Nawalny kein Bestattungsunternehmen finden können, das den toten Körper des russischen Oppositionellen vom Leichenschauhaus abtransportieren würde. Das berichteten am Abend Mitstreiter Nawalnys. Unbekannte hätten mögliche Bestatter angerufen und sie bedroht. Das heißt, es ist fraglich, ob der ersonnene Zeitplan zu den Trauerfeierlichkeiten eingehalten werden kann. Denn es ist schlichtweg unklar, wie Nawalnys Leichnam überhaupt vom Leichenschauhaus zum Trauergottesdienst überführt werden soll. Grundsätzlich ist geplant, den Trauergottesdienst um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit abzuhalten, in einer Kirche in Moskau-Marinaja. Nach dem Gottesdienst dann folgt seine Beisetzung auf dem Borisowskaja-Friedhof im Südosten von Moskau.
Im Iran sind rund 60 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Obwohl es landesweit rund 15.000 Kandidatinnen und Kandidaten gibt, sprechen Kritiker von einer Scheinwahl. Karin Senz.
Der Wächterrat, der die Prinzipientreue der Bewerber zum Islam und der iranischen Verfassung überprüft, habe alle oppositionellen Politiker und des Reformerlagers im Vorfeld aussortiert. Parallel findet auch die Wahl des Expertenrates statt. In ihm sitzen 88 Geistliche. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Nachfolger des Revolutionsführers zu bestimmen, wenn der stirbt oder aus dem Amt ausscheidet. Auch zu dieser Wahl sind viele Kandidaten nicht zugelassen. Unter anderem hat die iranische Friedensnobelpreisträgerin Nargis Mohammadi dazu aufgerufen, die Wahlen aus Protest zu boykottieren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundeskanzler Olaf Scholz fliegt heute nach Italien. Zuerst zu einem politischen Termin bei Staatspräsident Mattarella. Danach, morgen Vormittag, gibt es für Scholz eine ungewöhnliche Begegnung in Rom. Einzelheiten von SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
Der deutsche Kanzler trifft dann erstmals den Papst zu einer Privataudienz. Das ist für beide eine Premiere, denn auch der Papst hat noch nie einen deutschen Kanzler getroffen, der konfessionslos ist. Angela Merkel war gleich 5-mal da. Sie ist zwar auch nicht katholisch, aber immerhin aus einer protestantischen Pfarrersfamilie. Scholz dagegen ist zwar getauft und er war wohl auch im Konfirmationsunterricht, er ist dann aber aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Folgerichtig hat er auch seinen Amtseid ohne Gottesformel gesprochen. Trotzdem betont Scholz immer mal wieder, dass er sein Wertegerüst aus seinen protestantischen Wurzeln bezieht. Genauso übrigens wie sein Arbeitsethos. Und das kann ich nur bestätigen. In Berlin fragen sich viele, wann der Mann eigentlich überhaupt mal schläft. Beim Treffen mit dem Papst wird es sicher um die Krisen und Kriege in der Welt gehen. Vielleicht aber auch um allgemeine gesellschaftliche Fragen. Und wenn es christlich werden sollte, ist der Kanzler ebenfalls gut gewappnet. Er hat nämlich die Bibel gelesen. Logisch und typisch Scholz, natürlich komplett, behauptet er jedenfalls. Das Alte und auch das Neue Testament. Also, der deutsche Kanzler im Vatikan ist zwar nicht religiös, dafür aber religiös belesen.
Die Meinung von Efi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.